Wir stehen mitten in unserem Jahresthema, in dem Thema, was uns 2016 begleiten wird. Und beim letzten Mal habe ich so ein bisschen eingeleitet in dieses Thema hinein und uns so ein Stück verdeutlicht, was bedeutet es eigentlich, wenn wir mit Jesus weitergehen. Wenn wir den nächsten Schritt tun, den nächsten Schritt zu tun, bedeutet ja immer, dass ich von einem gewissen Ort, an dem ich stehe, weitergehe und einen ganz bestimmten Schritt mache. Und das ist manchmal sehr schwierig, manchmal auch gar nicht gewollt von uns, denn das bedeutet vielleicht, dass ich meine Bequemlichkeit oder den Ort aufgebe, an dem ich gerade bin. Und es ist aber so wichtig und so deutlich geworden, auch beim letzten Mal durch die Bibelstellen, die wir betrachtet haben, dass es Gottes Plan ist, dass wir weitergehen, dass wir nicht stehen bleiben und dass wir Jesus Christus auf seinem Weg folgen. Das ist das Entscheidende. Und da kommt ein Begriff ins Spiel, den Jesus oder den das Neue Testament gebracht hat oder uns bringt. Es ist der Begriff eines Jüngers. Und wenn man so an Jünger denkt, dann ist es ja oft etwas, wo man sagt, ach so, ja klar, da ist dieser Guru und da sind dann irgendwo so ein paar Leute, die ihren Verstand an der Garderobe abgegeben haben und die dem irgendwo so nachtrotteln. Ja, das ist ja so landläufig vielleicht die Meinung, die wir heute noch vom Begriff Jünger haben. Aber dieser Begriff kommt ja aus dem Griechischen, die Bibel, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und da steht das Wort Discipulus. Und das hat etwas zu tun mit dem, was wir kennen, nämlich Schüler. Einfach Schüler heißt es. Und ich glaube, jeder von uns war mal Schüler. Ich hoffe es zumindest, dass jeder von uns die Gelegenheit hatte, in der Schule zu sein. Zumindest sind wir Schüler in der Schule Gottes und dürfen das sein. Und das sind einfach, schlicht gesagt, Menschen, die von Jesus lernen und die Jesus nachfolgen. Das ist alles, was mit diesem Begriff gemeint ist. Und ich möchte uns heute mal ein Stück mitnehmen in dieses Jahresthema hinein und die Frage stellen, auch an dich, wenn wir gleich einige Dinge sehen, einige Punkte sehen, was ist nötig, damit wir Jünger von Jesus sind? Ich habe hier mal 5 Punkte. Wer glaubt, dass es nötig ist, um ein Jünger zu Jesu zu sein, dass man Jesus annimmt, der darf mal seine Hand heben. Okay, was das bedeutet, kann ich ja gleich noch erklären. Hat das auch was damit zu tun, dass ich mich einer Gemeinde anschließe? Wer glaubt das? Nicht mehr so viele, okay? Das heißt, der Rest kann nach Hause heute Morgen oder wie denken wir das? Nein. Hat das was zu tun, bin ich ein Jünger Jesu, wenn ich mit meinen Gaben diene, wenn ich mich einbringe? Aha. Bedeutet es, ein Zeuge zu sein, also das weiterzugeben, was ich gesehen und erlebt habe. Aha. Und hat das auch was damit zu tun, andere zu Jüngern zu machen? Jawohl. Alle diese Dinge gehören dazu. Alle diese Dinge sind nötig, um ein Jünger von Jesus Christus zu sein. Jesus annehmen, Jesus in der Gemeinde folgen, Gemeinschaft suchen mit Menschen, die auch Jesus nachfolgen, in einen Wachstums- und in einen Reifeprozess hineinzukommen und meine Gaben einzusetzen. Das bedeutet, dass ich auch davon berichte und erzähle, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und es bedeutet auch, andere zu Jüngern zu machen, also zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Und das ist Gottes Plan für uns. So sieht Gottes Plan für dich und mich aus. Und die Realität ist manchmal etwas anders oder auch unser Verständnis ist anders. Aber ich denke, es ist nicht interessant, was ich hier vorne sage, sondern es ist wichtig und interessant, was Jesus dazu sagt. Wann sind wir wirkliche Jünger Jesu? Und ich möchte heute über dieses Thema sprechen, meine Bestimmung, die Jesus mir gegeben hat, nämlich Frucht zu bringen, eine Frucht, die bleibend ist. Wir werden uns heute mal betrachten in den 30 Minuten, die wir haben und schauen, was bedeutet es, Frucht zu bringen und das als ein Jünger von Jesus zu tun. Jesus Christus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, also nicht wir haben Jesus ausgesucht, sondern ich habe euch erwählt. Und diese Auswahl, die Jesus getroffen hat und diese Bestimmung, die er auf dich und mich gelegt hat, die hat auch ja eine ganz konkrete Ausprägung. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Das ist das, was Johannes 15, Vers 16 uns sagt, wo Jesus Christus selber spricht. Frucht zu tragen, und zwar Frucht, die Bestand hat. Wie kann Frucht Bestand haben? Also wenn ich Äpfel nehme und die im Herbst geerntet habe, habe ich jetzt schon Probleme, wenn ich sie nicht ordnungsgemäß gelagert habe, diesen Apfel noch zu genießen. Denn viele von diesen Äpfeln oder von diesem Obst, das wäre schon längst vergammelt, verschimmelt, vertrocknet, irgendetwas. Wie kann Frucht Bestand haben? Wie kann ich auch nächstes Jahr noch einen Apfel haben? Wie kann ich übernächstes Jahr noch einen Apfel haben, in 10 Jahren? Und Menschen vor tausenden von Jahren konnten schon Äpfel essen und auch Menschen in 100 Jahren und in 1000 Jahren werden Äpfel essen. Wie kann diese Frucht Bestand haben? Und Jesus sagt weiter, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Das ist der 8. Vers aus Johannes 15. Jünger zu sein, also ein Schüler, ein Nachfolger von Jesus, hat immer was damit zu tun, dass wir Frucht bringen. Und wenn wir das tun, dann wird die Herrlichkeit, also das, was Gott ausmacht, seine Größe, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine heilende Kraft und alles, was Gott zu geben hat, seine Weisheit, seine Hilfe, seine Fürsorge, alle diese Dinge werden sichtbar dadurch, werden einfach deutlich, werden deutlich an dir und an mir, wenn wir Frucht bringen. Und dann habe ich das so natürlich schon gelernt, auch als ich in die Gemeinde hineinkam. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, als ich 12 Jahre alt war. Ich war aber schon vorher in der Gemeinde, habe davon gehört und auch nachher davon gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, diese Verse, die hier hinter mir sind, zu lesen und ja, sie immer wieder zu hören. Ich habe da auf mich gesehen und irgendwie hat mir das Angst gemacht. Das hat mir Angst gemacht, weil ich meine Unzulänglichkeit gesehen habe und mich gefragt habe, wenn dieser dort oder jene dort, die ja schon so viel weiter sind im Glauben als ich, wenn die das schaffen oder ja vielleicht so gerade schaffen, wie soll ich das denn schaffen, der ein Neuling im Glauben ist oder der so unbedeutend ist, der noch so unreif ist, der so schwach ist und der mit so viel Unzulänglichkeiten ausgestattet ist. Da waren Menschen, die konnten Musik machen, die konnten gut reden, die konnten einfach draußen, wenn sie irgendwo waren, Menschen ansprechen und ihnen sagen, guck mal, was ich heute erlebt habe. Und diese Leute kamen dann noch mit in die Gemeinde. Und ich habe immer gedacht, in meinem Leben, da sieht es ganz anders aus. Und ich weiß nicht, was du fühlst, wenn du so diese Verse siehst, dass Jesus dir sagt, ich habe dich dazu bestimmt, dass du Frucht bringst und dass diese Frucht bleibt, dass diese Frucht Bestand hat. Und du bist dann mein Jünger, sagt Jesus, wenn du diese Frucht bringst, wenn wir viel Frucht bringen und dadurch die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Bin ich jetzt ein Hindernis für Gott, wenn das nicht geschieht? Ich möchte auf diese Frage gleich eingehen, aber ich möchte dir auch sagen, dass ich mir diese Verse ernst zu Herzen genommen habe und ich hatte Angst davor. Ich hatte Befürchtungen, hier den Ansprüchen Gottes nicht genüge zu werden, nicht genug zu sein, das nicht ausfüllen zu können. Diese Ansprüche, die Gott hier stellt, diese Bestimmung, die er für mein Leben hat, dass ich sie nicht bringen kann. Dass ich zu schwach, zu klein, zu unbedeutend sind. Insbesondere, wenn ich mich mit anderen verglichen habe. Aber Jesus macht uns Mut. Jesus ist jemand, der nicht etwas von dir erwartet und dann sagt, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Er sagt nicht zu dir, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und er gibt dir nicht eine Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Gott gibt uns immer eine Möglichkeit und Kraft. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und diese Kraft, die Gott in dich und in mich hineinlegt, die macht das möglich. Die macht es möglich. Jesus sagt selber, auch wieder in diesem Kapitel des Johannesbriefs, Kapitel 15, da lese ich den Vers 5. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und hier ist, glaube ich, das Geheimnis, von dem die Bibel spricht, von dem Jesus spricht. Wenn jemand in mir bleibt. Bleiben ist eine Sache, die ist nicht nur mal kurz. Ja, wenn du deinem Kind sagst, bleibe bitte hier stehen, bis ich wiederkomme. Ich muss mal eben in das Geschäft. Dann bedeutet das, dass ich so lange bleibe, bis derjenige zurückkommt, der mich gebeten hat. Und Jesus wünscht sich, dass du bleibst und nicht einfach zwischendurch weggehst von ihm, von seinen Zusagen, von seiner Liebe und zwischendurch mal sagst, naja, das hat jetzt gerade mal nicht so funktioniert. Ich stehe jetzt hier schon 5 Minuten und eigentlich wollte doch meine Mutter schon längst da sein. Ich zisch dann mal ab. Das geht nicht gut. Das bringt Durcheinander und das bringt nicht das, was wir wollen, sondern manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld. Das ist mit Frucht so. Ich habe nichts aussehen können und dann am nächsten Tag war schon alles fertig, sondern das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit, dass der Same in der Erde bleibt, dass gewisse Dinge geschehen, Veränderungsprozesse und dann geschieht etwas aus so einem kleinen Samen, kann etwas hervorwachsen, was riesig viel Frucht bringen kann. Und wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Wie können wir den Heiligen Geist bekommen? Die Bibel sagt uns, dass diejenigen, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen in ihr Leben, wer in mir bleibt und ich in ihm, da hat was damit zu tun, dass Jesus in dir, in dich hineinkommen muss, in mich hineinkommen muss. Auch wenn du zu Hause das vielleicht das erste Mal hörst, Jesus muss in dein Leben hineinkommen, dass er in mir bleibt. Dann kann ich in ihm bleiben. Wenn ich ihn aufnehme, dann sagt die Bibel, dann gibt er mir das Recht, dass ich Gottes Kind werde. Und wenn ich mein Leben Jesus gebe, wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, dann werde ich Vergebung, meine Schuld erfahren. Und die Bibel sagt, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist, der ruft in uns, lieber Vater. Dieser Heilige Geist ist die Verbindung zu Gott. Und da kommt etwas in dich und in mich hinein, was uns die Möglichkeit gibt, in Gott zu bleiben. Einfach mal da stehen zu bleiben, auch wenn es gerade mal regnet. Auch wenn es dunkel wird und wir vielleicht sagen, Mensch, meine Mutter wollte doch schon längst zurückgekommen sein. Aber dann können wir bleiben, weil wir die Kraft und das Vertrauen haben, sie wird kommen. Und dann geht die Tür auf von dem Laden und dann kommt die Mama zurück und dann können wir sie wieder in den Arm nehmen, an die Hand nehmen und nach Hause gehen. Und so ist es auch mit uns. Wir können in Jesus bleiben, weil der Heilige Geist in uns ist. Und es ist eine große Lüge des Teufels, dass wir keine Frucht bringen können. Ich persönlich habe diese Lüge viele Jahre geglaubt. Ich habe daran geglaubt, dass ich zu schwach und zu klein bin und andere, ja, die sind bevorrechtigt, die sind viel weiter im Glauben als ich und die haben schon dieses und jenes und irgendwie fühlte ich mich als so ein Stiefkind. Wie lange willst du das noch glauben? Was der Teufel dir sagt, was der Feind Gottes dir sagt, dass du keine Frucht bringen kannst. Die Bibel sagt doch was ganz anderes. Wir haben doch eben gelesen, wenn jemand in mir ist und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Stimmt das? Das steht doch hier. Und das habe ich nicht erfunden, sondern das habe ich aus der Bibel gelesen. Und in der Bibel steht etwas, was auch in 100, in 10.000 Jahren und in Milliarden Jahren noch Gültigkeit haben wird, wenn ich schon lange nicht mehr da bin. Wenn bestimmte Erkenntnisse, die wir haben, schon längst beiseite sind, dann wird das, was Gott geschrieben hat, wird immer noch Bestand haben. Und das ist eine Krankheit, die deutsche Gemeinden haben, dass wir immer glauben, wir müssten das, was Gott uns gegeben hat, irgendwie so für uns behalten. Wir müssten den Segen, den Gott uns gegeben hat, möglichst gut einpacken, gut konservieren. Das, was du heute bekommen hast, ja, so mitnehmen, damit du so durch die Woche kommst. Wie oft habe ich das gehört? Ja, wir brauchen am Sonntag ein gutes Wort, damit ich durch die Woche komme. Keiner von uns, also ich kenne keinen, diejenigen, die das so gemacht haben, die sind schon längst nicht mehr auf dieser Erde. Keiner von uns geht nur einmal am Sonntag ins Restaurant, um zu essen und den Rest der Woche nicht. Das hältst du nicht durch. Das hältst du doch nicht durch. Du kannst doch nicht einmal die Woche hier zum Gottesdienst kommen und glauben, dass da der Segen herkommt, der dir die ganze Woche lang hilft. Und das ist eine Krankheit, die wir haben. Wie viele Gemeinden erlebe ich, die sagen, ja, wir müssten dann die jungen Leute weggeben, weil die gehen dann zum Studieren und die gehen dahin und hierhin und wir mussten den abgeben und jenen abgeben. Weißt du, was ich sage? Ich sage, ich bin so dankbar, dass wir Zeit mit jungen Menschen hatten in dieser Gemeinde und dass sie das, was sie hier empfangen haben, nun an einem anderen Ort einsetzen können. Und ich wünsche mir, dass von unserer Gemeinde noch ganz viele weggehen. Und wenn ich Reinhold höre und Gerhard und Manfred und die anderen, dann ist das unser Wunsch, dass wir Menschen hervorbringen, die auf der ganzen Welt das weitergeben und Frucht bringen, was sie hier erlebt, empfangen und einfach mitgemacht haben, was ihr Leben ausmacht. Und was passiert, wenn wir das, was wir von Gott empfangen, wenn wir das weitergeben, dann ist ja irgendwas nicht mehr da. Das ist ja der Clou an der Sache, wenn ich etwas weggebe, habe nicht mehr ich es, sondern jemand anders. Und in deutschen Gemeinden haben wir immer das Prinzip, es soll alles so bleiben, wie es ist. Ich möchte jeden kennen. Ich möchte mit jedem ja irgendwie auf Du sein. Ich möchte, dass alles so schön gemütlich bleibt, wie es ist. Wenn ich das abgebe, wenn wir diesen Anspruch abgeben, dann verliere ich ja den Überblick. Dann verliere ich ja vielleicht die Nähe zu dem anderen. Dann verliere ich ja die Dinge, die mir lieb geworden sind. Aber ohne dass ich gewisse Dinge abgebe, kann ich nicht wachsen und Frucht bringen. Ohne dass ich diesen Segen, den ich von Gott empfangen habe, an jemand anderen weitergebe und ihn erstmal los bin. Ja, ich bin ihn erstmal los. Das heißt, ich gebe das weiter, was ich empfangen habe, kann ich nicht wieder neu gefüllt werden. Und darum geht es letztlich. Ich darf dir sagen, dass eine große Gemeinde nicht unbedingt ein Ort ist, wo es unpersönlich ist. Im Gegenteil. Ich erlebe, dass große Gemeinden, die das sehr ernst nehmen, ein Ort von sehr persönlichen einem persönlichen Miteinander sind, wo Zweierschaften sind, wo viele Kleingruppen sind, wo Menschen sagen, hier bin ich zu Hause. Und aber gleichzeitig sich investieren in die Menschen, die noch nicht da sind. Die lieben, die noch nicht da sind und die Gemeinde ständig zunimmt. Und das sehen wir auch in der Urgemeinde. Da heißt es, sie hatten so eine große Liebe. Das heißt, sie waren so eng miteinander verbunden, trafen sich im Tempel und in den Häusern überall. Und der Herr tat hinzu täglich, die gerettet wurden. Das ist das Prinzip Gottes. Das ist das Prinzip Gottes für uns. Geben ist besser als nehmen. Und ich muss erstmal diesen Schmerz auch lernen und spüren, dass ich etwas abgebe, damit etwas Neues aufwachsen kann. Das Samenkorn muss in die Erde, sagt uns das Wort Gottes, und es muss erstmal sterben. Und dann wird es Frucht bringen. Wenn es nicht in die Erde kommt, kann es sich nicht vermehren. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte den Segen, den er dir gibt, den er mir gibt, vermehren. Das ist der größte Wunsch, den Jesus hat, dass das, was er dir und mir geschenkt hat, dass sich das vermehrt. Das ist ein Prinzip Gottes. Tja, ich glaube, die eine Folie ist... Ich habe noch eine gute gehabt, aber dann werde ich sie einfach so sagen. Wisst ihr, Gott hat gesagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham war nicht der Endverbraucher des Segens Gottes. Du und ich, wir sind nicht die Endverbraucher des Segens Gottes. Wisst ihr, was wir sind? Wir sind Kanäle des Segens Gottes. Wir sind Menschen, die das weitergeben dürfen, was Gott in dich reinfüllt. Und das hat mein Leben verändert. Der Moment, wo ich das erkannt habe, egal wie viel oder wie wenig du hast, angenommen, ein Glas ist sehr leer und du fühlst dich sehr leer. Wenn Gott anfängt, was reinzufüllen, was passiert dann? Bleibt das leer? Das wird überfließen. Das wird irgendwann überfließen, weil Gott bleibt dran. Und das ist wichtig, dass es überfließt, damit immer wieder was Neues reinkommen kann. Das ist der Wunsch, den Gott hat. Und deshalb ist das Prinzip, was wir in 1. Mose 12, Vers 2 lesen, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein und ich will dich zum Segen für andere machen. Und das kann für dich und für mich eine Riesenüberraschung werden, was Gott tut. Wie kann ich Frucht bringen? Wie kann ich reif werden? Nicht etwas, was unreif ist, kann Frucht bringen, sondern etwas, das reif ist. Wir haben beim letzten Mal gesehen, es beginnt alles mit der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Mit der Gemeinschaft, die Gott uns gibt. Wenn du neues Leben aus Gott empfängst, dann kommt etwas in dich hinein. Wir können, wenn wir Jesus annehmen, in enger Gemeinschaft mit dem Vater sein. Wenn wir dieses neue Leben empfangen haben, beginnt etwas, ein Prozess, dass Menschen, die sich vielleicht vorher gehasst haben, dass sie sich lieben. Ich werde in der nächsten Woche bei Igor Gorelick sein. Er stammt als Jude aus einer Familie ab, die von den Deutschen sehr, sehr, sehr schwer geschändet wurde und wo die ganze Familie umgebracht wurde. Und er hatte einen riesen Hass auf die Deutschen. Und das kann man ja auch verstehen, es ist ja auch menschlich. Aber als Jesus in sein Leben kam, da hat er angefangen, uns zu lieben, uns zu dienen. Und vielleicht wird er im Sommer wieder hier sein. Und du kannst ein Stück von seiner Lebensgeschichte hören, von dem hören, was Versöhnung bedeutet, die Jesus gibt. Diese Gemeinschaft ist eine übernatürliche Gemeinschaft, die Gott wirkt. Und in dieser Gemeinschaft wächst du weiter. Du wächst in der Gemeinschaft mit Gott und wir wachsen in der Beziehung miteinander. Und wir wachsen durch unseren Dienst, dadurch, dass wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Und wir wachsen dadurch, dass wir gemeinsam Salz und Licht sind. Ich möchte dich fragen, was bedeutet es, Frucht zu bringen? Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Die wahre Frucht eines Apfelbaums ist nicht der Apfel, sondern die wahre Frucht des Apfelbaums ist ein weiterer Apfelbaum. Wozu hat Gott in jeden Apfel ein Kerngehäuse hineingetan? Weißt du, der Apfel, dieses Kerngehäuse ist ja nie lecker. Wenn du dir diesen Apfel nimmst, dann ärgerst du dich darüber und du musst es vielleicht rausschneiden. Manche haben ein System entwickelt, wie sie das anders machen. Aber in der Regel, ich bin so der Typ, ich schneide das raus. Das nervt. Aber wozu ist es da? Es ist hineingelegt in den Apfel, damit dieser Apfel Frucht bringen kann. Es ist hineingelegt in den Apfel, damit ein neuer Apfelbaum entstehen kann. Und weißt du, so ist es mit dir. Wenn du Jesus annimmst, wenn du zu Gott kommst, dann hat Gott dieses Kerngehäuse in dich hineingelegt. Das ist der Heilige Geist, der in dir ist. Und dieses Kerngehäuse kann Frucht bringen. Du musst es nur mal rauslassen. Du musst es nur mal in die Erde lassen. Du musst es nur mal rauslassen, was Gott in dich hineingetan hat. Und weil der Heilige Geist in dir lebt, sage ich dir, kannst du Frucht bringen. Und zwar sagt die Bibel, 30, 60 und 100-fach können wir Frucht bringen. Amen. Das ist das Prinzip Gottes. Das ist das Prinzip von Wachstum. Und ich kann das nicht aus mir heraus tun, sondern das kann nur passieren, wenn es geschieht durch den Geist Gottes. Gott hat uns das Kerngehäuse gegeben. Und hier habe ich die Folie, die ich eben gesucht habe. Wir können, wenn wir das empfangen haben, weitergeben. Weitergeben. Ströme lebendigen Wassers können von deinem und von meinem Körper fließen, weil wir keine Endverbraucher sind. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert etwas, womit du wahrscheinlich nicht rechnest. Wenn du anfängst, dieses Kerngehäuse, was Gott in dich hineingelegt hat, diesen Segen, den Gott in dich hineingelegt hat, das neue Leben, was Gott in dich hineingelegt hat, nach außen zu geben, dann geschieht etwas, womit du nicht rechnest. Aus etwas ganz Kleinem kann etwas Großes, etwas Größeres werden. Aus diesem ganz, ganz kleinen, zarten Pflänzchen, womit jeder von uns anfängt, jeder von uns startet als geistliches Baby, kann ein geistlicher Riese werden, kann jemand werden, der in der Lage ist, so viel Gutes für andere zu tun. Und wenn ich zurückschaue und mein Blick damals sah, dann bin ich Gott so dankbar, dass er meine Gesinnung, meinen Verstand, mein Denken verändert hat und ich heute glauben kann und wissen darf, dass ich auf dem Weg bin mit Jesus und dass viel Gutes geschieht. Das, was heute geschieht, das hätte ich mir nie träumen lassen. Ich hätte niemals geglaubt, dass Gott solche gewaltigen Dinge tun kann. Jemand, der abhängig war, der im Gottesdienst saß, so wie ich das war, und dort gesessen hat und gesagt hat, ach, bitte gib mir noch ein bisschen, ein paar Tropfen, damit ich die Woche überstehe, der kann heute selber hingehen und anderen dienen. Ich darf mich in Leiter und in Pastoren investieren, die den Blick für Deutschland verloren haben und die nach dieser Zeit eine neue Hoffnung geschöpft haben und wissen, dass in ihnen das Kerngehäuse ist, dass das nicht weg ist, nur weil die Umstände mal gerade nicht so gut waren. Ich darf andere Gemeinden fruchtbar und erfolgreich machen. Wir dürfen das, was wir empfangen haben, als Gemeinde, als Langenfelder Gemeinde weitergeben an andere. Ich darf in Gebieten lehren, wo nicht viele hinwollen, da, wo es nicht populär ist zu sein, da, wo Christen verfolgt werden, da, wo Menschen auch in Armut leben. Und ich darf erleben, dass Gott ein Pflänzchen dort und einen Samen dort hineinpflanzt und etwas Neues aufwächst. Und wir dürfen diese Gemeinde hier mit allen Mitarbeitern, mit allen, die in dieser Gemeinde sind, weiterführen, damit aus dieser Gemeinde viele weitere Gemeinden entstehen. Deine und meine wichtigste Aufgabe ist es, Menschen zu suchen und zu fördern und sie in die Nachfolge von Jesus Christus reinzubringen. Ob das dein Nachbar ist, der noch nicht glaubt, ob das dein Kind ist, was schon vielleicht auf dem Weg ist, oder ob es jemand ist, der schon als reifer Christ gilt. Wir alle brauchen Menschen, die uns fördern und uns helfen, in dieser Nachfolge weiterzugehen. Gottes Segen in andere auszugießen und zu multiplizieren, das ist das Prinzip Gottes. Und deshalb setzen wir auch als Gemeinde alles dran, dass es nicht um unsere Gemeinde geht, sondern um andere. Dass es um andere geht, die Jesus noch nicht kennen. Es geht gar nicht um mich. Also das, was wir verstehen müssen in deutschen Gemeinden, ist, dass es nicht um mich geht. Es geht um Jesus und es geht um meinen Nächsten. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir uns um die Sache Gottes kümmern, kümmert er sich um uns. Und er hat seine Jünger gefragt, Jesus, er hat sie gefragt, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und die Antwort war, nein, Herr, niemals. Wenn du weitergibst, wirst du merken, dass du nicht Mangel hast, sondern dass du reicher wirst. Das ist das Verrückte. Wenn du dein Geld ausgibst, dann wirst du immer ärmer. Wenn du Liebe weitergibst, wenn du Glauben investierst, wenn du deine Gaben investierst, dann wirst du merken, dass du reicher wirst, dass es wächst. Und deshalb wollen wir als Gemeinde nicht uns um unseren Apfel kümmern und den noch schöner machen und noch ein bisschen polieren, sondern wir wollen, dass aus diesem Apfel, aus unserer Gemeinde, viele weitere Gemeinden werden. Kann ich dazu ein Amen hören? Auch wenn es uns was kostet, auch wenn es bedeutet, wir müssen in die Erde, auch wenn es bedeutet, wir müssen das ein oder andere vielleicht aufgeben. Aber die Freude, die wir haben werden, dass so viele Menschen in unserer Umgebung Jesus finden, die ist durch nichts zu bezahlen. Und wenn Menschen dann kommen und Gott die Gemeinde segnet, weil wir seinen Segen weitergeben, dann ist das eine unaussprechliche Freude. Im Himmel ist Freude und hier wird Freude sein. Das kann ich dir versprechen. Und Gottes Plan und Gottes Auftrag ist, er möchte, dass wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Und deshalb haben wir als Gemeinde konzentrieren wir uns auf diesen Kern, der da drin ist. Und in diesem Kern ist Jesus, in diesem Kern ist der Heilige Geist. In dieser Gemeinde ist der Heilige Geist, in dieser Gemeinde ist Jesus das Zentrum. Alles geht von ihm aus. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn kann ich nicht hier vorne stehen. Ohne ihn kann ich nicht die Dinge tun, die kommen von ihm. Und ich sitze oft da, wenn ich mitbekomme, was Gott tut, und muss weinen über das, was er tut. Weil ich mich kenne, weil ich weiß, wie schwach ich bin, wie schwach mein eigenes Wesen ist, wie wenig ich von mir gehalten habe und wie wenig ich auch heute oft von mir halte. Aber ich sehe, wie Gott dich und mich wertschätzt und sagt, ich kann dich gebrauchen, auch wenn du fehlerhaft bist, auch wenn du nicht viel von dir hältst. Ich kann dich gebrauchen. Und das ist Gottes Plan und Gottes Auftrag für uns, dass wir das, was Jesus in dich und in mich hineingelegt hat, dass wir das weitergeben. Und als Gemeinde tragen wir uns deshalb mit dieser Vision, dass wir für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Und da fehlt das Wort für uns. Das fehlt da. Das wollten wir nicht. Wir haben als Leitungsteam zusammengesessen und haben gesagt, es geht nicht um uns, es geht um die Sache Gottes. Es geht darum, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir gemeinsam diesen Auftrag, der Frucht zu bringen, auf uns nehmen und dass Gott sich daran freut, dass Menschen sich daran freuen und dass unsere Stadt und, ich möchte es sogar noch weiter fassen, die umliegenden Städte eine Freude daran haben. Darum geht es. Und meine Frage an dich: Möchtest du ein Stück von deinem alten Denken ablegen und ein Stück dieses neuen Denkens, von dem die Bibel spricht, annehmen? Vielleicht kann ein Musiker mit nach vorne kommen und wir wollen uns noch Zeit nehmen, auf das zu reagieren, was Gott gesprochen hat. Es ist jetzt der Punkt, um einen Schritt zu machen. Wir haben das als Jahresthema, mein nächster Schritt. My next step. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Schritt, den du gehen möchtest? Was ist der Schritt, der jetzt in deinem Herzen aufleuchtet und sagst, ja, das möchte ich tun? Ist da vielleicht jemand in deinem Umfeld, von dem du weißt, das ist meine Aufgabe, mich dort zu investieren? Dass ich das, was Gott in mich hineingelegt hat, dort eingieße? In wen kannst du dich investieren, damit jemand anders ein Jünger Jesu wird? Wir haben auf dieser Liste, da habt ihr ja am Anfang alle gesagt, ja auch das Letzte gehört dazu. dass wir Jünger hervorbringen. Und unsere eigentliche Aufgabe ist es, Jünger hervorzubringen. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Verkündigt das Evangelium. Predigt die frohe Nachricht, die gute Nachricht von mir, den Liebesplan Gottes. Und dann tauft die Menschen und lehret sie und macht sie zu meinen Nachfolgern, zu meinen Jüngern. Da ist der Auftrag Jesu erst beendet, wenn aus einem Apfelbaum ein weiterer Apfelbaum wird. Wenn aus dir das, was Gott in dich hineingelegt hat, etwas Gleiches hervorgeht. Wenn Gott in dich Gebet hineingelegt hat, dann möchte er, dass du weitere Beter hervorbringst. Wenn Gott dich zu einem Evangelisten gemacht hat, dann möchte Gott, dass du weitere Evangelisten hervorbringst. Wenn du ein Lehrer bist, dann sollst du weitere Lehrer hervorbringen. Die Hauptaufgabe eines Lehrers ist es nicht zu lehren, sondern weitere Lehrer hervorzubringen. Die Hauptaufgabe eines Christen ist es, das an andere weiterzugeben, damit auch sie Christen werden können. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du selbstsüchtig lebst und auch da, wo wir als Gemeinde selbstsüchtig leben. Wir haben solche Tendenzen, die Dinge festzuhalten, die Dinge für uns zu behalten, das einfach mal loszulassen, das in die Hände Gottes zu legen und sagen, ja Herr, ich wage es, diesen Schritt zu gehen. Und ich möchte auch noch eine wichtige Frage stellen und uns bitten, dass wir einmal die Augen zumachen. In jedem Gottesdienst geben wir die Möglichkeit, dass du, wenn du hier bist oder wenn du von zu Hause online zugeschaltet bist, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Und da gehst du nicht hin und gibst dein Leben ab und sagst so, jetzt ist mein Leben vorbei, sondern das ist ein Schritt der Einladung, indem du Jesus einlädst in dein Leben. Und glaub mir, er wird mit dir die Schritte gehen, die nötig sind. Und heute ist der Moment und der Punkt gekommen, wo du Jesus einladen kannst und sagen kannst, komm in mein Leben. Und da gibt es Dinge, die das abhalten, die stören. Ich habe das sehr deutlich gemerkt, als ich diesen Ruf gehört habe, auch von vorne, dass da in meinem Leben Schuld und Sünde ist. Aber die gute Nachricht ist, Jesus wird erst deine Sünde abwaschen und dann in dein Leben hineinkommen. Er hat deine Schuld, deine Sünde getragen.